Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Hallo und herzlich willkommen und heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, einer Buchautorin und einer Heilpraktikerin und vieles, vieles mehr. Liebe Kira, schön, dass du da bist. Und dass du uns ja deine Zeit schenkst. Und wer bist du eigentlich?
Ja, vielen Dank, lieber Manuel, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich bin Kira Kaufmann, ich bin Heilpraktikerin und seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit Themen, die etwas mehr als die Schulmedizin betreffen. Also ich bin selber durch einen schweren Burnout in meinen 30ern zu diesem Berufswechsel gekommen vor vielen Jahren und beschäftige mich mit dem Thema Gehirn, Gehirnleistung, Burnout-Prävention und dazu gehört natürlich, wie wir heute wissen, Entschuldigung, auch die Genetik. Und das sind ganz, ganz neue Themen und die Genetik und damit auch die Epigenetik sind jetzt Gebiete, die mich in meiner Praxis und mich persönlich auch sehr beschäftigen.
Genau, und das finde ich, dieses Thema ist super spannend, denn viele kennen auch so den Unterschied sozusagen nicht. Oder viele sagen, okay, wenn ich jetzt halt meine Gene lese, dann lese ich daraus, welche Erkrankung bekomme ich vielleicht in XY Jahren sozusagen. Mhm. Aber so ist es ja eigentlich nicht, sondern wir haben ja sogenannte SNPs, Single Nucleotide Polymorphismen, die, ja, wo wir sozusagen diese messen können und mit unseren Genen sozusagen arbeiten können. Und das ist so das Spannende. Und heute unterhalten wir uns über ein Gen beziehungsweise ein SNP, und zwar über ein und sozusagen über den Demenz-SNP. Was ist das?
Genau. Ja, genau wie das, was du sagtest, ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass die Gene natürlich einen Weg vorgeben oder eine Richtung vorgeben. Also ich werde sicherlich nicht in diesem Leben von einer blau-grauäugigen Person zu einer braunäugigen Person gehen. Aber wir haben bestimmte, ich sage jetzt mal, die SNPs, die du angesprochen hast, Polymorphismen, die haben wir alle. Und wer sich mit dem Thema Genetik beschäftigt, weiß, unser Genom ist letztendlich entschlüsselt. Seit einigen Jahren kennen wir das. Und man war ja überrascht, dass wir doch eigentlich viel weniger Gene haben, als man vorher vermutet hatte. Man hatte gedacht, wir hätten, von den Proteinen, die eigentlich im Körper vorherrschen, mindestens über 150.000 Gene haben müssen und wir liegen bei roundabout 20.000. Und diese Gene sind nicht immer 100% einheitlich und die haben kleine Veränderungen, sogenannte Polymorphismen. Polymorphismen heißt, da steckt das Wort schon drin, Änderungen, die eine große Anzahl der Bevölkerung betreffen. Ja, also es gibt Änderungen im Gen, die tatsächlich zu einer Krankheit führen können. Einige sind da auch sehr, ziemlich sicher zu einer Krankheit führen. Beispielsweise das BRCA 1 und 2 Gen, das sind die sogenannten Brustkrebsgene, wobei wir heutzutage wissen, es gibt wahrscheinlich 17, 18 Gene, die mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko einhergehen. Aber wer ein BRCA 1 oder BRCA 2 Polymorphismus geerbt hat oder erworben hat, beides ist möglich, hat ein bis zu 80% erhöhtes Risiko im Laufe seines Lebens an einem Mammakarzinom zu erkranken. Das sind schon Hausnummern, wo man sagt, da müssen wir uns mit beschäftigen in der Medizin. Und wir müssen diesen Frauen, sind ja überwiegend Frauen, natürlich sind auch Männer betroffen, aber auch was anbieten. Und in der Sache von Prävention oder Früherkennung oder. Ja, wenn man sowas weiß, dieser wahnsinnige Wissensschatz, der jetzt durch die Erforschung und Erkundung des menschlichen Genoms uns zur Verfügung steht, wird meines Erachtens noch nicht wirklich genutzt in der Prävention vor allen Dingen. Und da macht ihr eine ganz, ganz tolle Arbeit, eigentlich so die weltweit beste Arbeit. Und ein ganz, ganz großes Thema, was mich persönlich umtreibt, Brustkrebs ist natürlich ein Thema für mich als Frau in den mittleren Jahren, aber auch das Thema Alzheimer. Und wir haben ein riesiges Krankheitsproblem von der medizinischen Seite her, aber auch von der volkswirtschaftlichen Seite, weil wir Hochrechnung haben in das Jahr 2050, dass wir in Deutschland so und so viele Millionen Alzheimer-Erkrankte haben werden. Da weichen die Zahlen so ein bisschen ab, aber letztendlich sagt die WHO auch, bis zum Jahr 2050 werden sich die Alzheimer-Erkrankten, die wir jetzt haben, verdoppeln, und das gilt vor allen Dingen in den Industriestaaten. Wir haben in Deutschland jedes Jahr ungefähr 500.000 Neuerkrankungen an Demenz, und davon sind ungefähr die Hälfte Alzheimer-Neuerkrankungen. Und das ist eine Riesennummer. Und letztendlich fühlt sich keiner so ein bisschen betroffen. Und ich muss es gerade ausholen, weil ich selber auch dazu gehörte. Nur mal zum Vergleich, 200.000 Neuerkrankungen an Alzheimer, 60.000 Neuerkrankungen an Darmkrebs. Ja, das sind, jeder hat Angst vor Darmkrebs, macht da Prävention, geht zur Darmspiegelung, also zumindest, ne, wenn man sich ein bisschen für seine Gesundheit interessiert, sollte man das tun ab einem bestimmten Alter. Aber Alzheimer, denkt man immer, naja, das ist die Krankheit der alten Menschen, und dem ist nicht so. Und wir haben durch die Erforschung des Genoms eben bestimmte Gene herausgefunden, die eben ein Hochrisiko für die Alzheimer-Erkrankung darstellen. Und es gibt so einige Gene, die betreffen wirklich nur eine ganz geringe Anzahl der Bevölkerung, das Presenil 1 und 2 Gen zum Beispiel. Aber was mich umtreibt und worüber ich heute sprechen möchte, ist das APOE4-Gen. Und da sind immerhin in Deutschland ungefähr 20% der Bevölkerung Genträger. Ich gehöre auch dazu. Und als ich das herausfand, das war im Lockdown irgendwann, habe ich mal alle möglichen Gentests so aus Spaß gemacht, in die USA geschickt, wie das viele aus Langeweile gemacht haben. Ich wollte das eigentlich gar nicht so im Detail wissen, ja. Also wollte gar nicht so die Krankheiten wissen. Und dann war ich dann doch neugierig, bekam dann meinen Datensatz, und dann kamen mal diese Risiken, die du eben auch ansprachst. Raus, und ich muss sagen, es hat mich dann schon, weil es unvorbereitet war, auch getroffen. Ja, also letztendlich ist das Risiko früher, immerhin 10 Jahre früher als der Durchschnitt der Bevölkerung, an Alzheimer zu erkranken, bis zu 12-fach erhöht. Und das ist eine Hausnummer. Ja, und ja, dann überlegt man sich, Mensch, ich bin jetzt 50, dann blieben mir rein statistisch noch 14 gesunde Jahre. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss mit dem Thema mich wirklich auseinandersetzen, weil es war ein Schock. Und ich muss sagen, man könnte, wenn man immer wieder liest, ich lese ja auch die ganze Medizinpresse, oh, wir haben hier Alzheimer, Neuerkrankung, und was können wir machen? Es gibt kein Medikament bislang, was wirklich ursächlich hilft. Dann wird wieder eins zugelassen, dann wird es wieder vom Markt genommen und so weiter. Letztendlich haben wir bei Alzheimer keinen schulmedizinischen Ansatz. Gibt's nicht. Ja. Kein einziges Medikament. Und deswegen ist es so spannend, und deswegen für mich ist es unverständlich, dass man die Möglichkeit der genetischen Testung und dann der epigenetischen Präventionstherapie gar nicht nutzt hierzulande.
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Also ich sehe das, wir machen auch bei uns viele genetische Tests, auch bei uns im Institut, aber beziehungsweise bringen wir das ja auch bei uns teilt unseren Epigenetik-Coaches bei. Und zu sehen eigentlich, wie viele Menschen wirklich davon betroffen sind, aber dass man auch im Vorfeld, und du sagst es ja so schön, präventiv etwas tun kann, also 10, 20, 30 Jahre am besten davor sozusagen. Ja. Ja. Und das ist halt wirklich wichtig. Ja. Vielleicht magst du mal ganz kurz nochmal drauf eingehen. Das heißt, jeder von uns hat eigentlich SNPs. Wir dürfen sozusagen eigentlich nur wissen, ich wiederhole es einfach mal, nur wissen sozusagen, welche SNPs wir haben. Und man braucht eigentlich vor diesen SNPs keine Angst zu haben, weil, wenn wir sie wissen, können wir präventiv etwas tun. Und jetzt, was hast du rausgefunden, auch durch die Literatur, die du da durchforstet hast, was könnten wir zum Beispiel tun, wenn wir so einen SNP haben, so einen APOE-SNP?
Ja, ich habe mich da in der Zeit des Lockdowns, da hatte ich auch Zeit, wirklich reingekniet und habe dann erstmal geguckt, wer hat Forschung dazu gemacht, wer ist ein Experte in dieser Welt. Und da gibt es eigentlich zwei Namen, an denen man nicht vorbeikommt. Das ist einmal der Dr. Dale Bredesen, der ist von der UCLA Los Angeles Neurologe. Der beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten nur mit Alzheimer, aber auch gerade mit der APOE4-Problematik. Und den habe ich kontaktiert. Und wie die Amerikaner so sind, sehr freundlich, sehr zugewandt. Mit dem konnte ich stundenlang über Zoom meine Fragen stellen. Also der war 9 Stunden auseinander. Also es ging alles so toll. Und letztendlich habe ich bei ihm auch eine Ausbildung dann absolviert, der die anbietet. Ähnlich wie euer Epigenetik-Coach, aber speziell jetzt für ApoE4. Was das beinhaltet, sage ich gleich. Und der zweite, aus meiner Sicht wichtige Mensch, der dazu hier im deutschsprachigen Raum auch viel publiziert hat, ist der Dr. Michael Nehls, der auch gerade eben das Thema ApoE4 in seiner Literatur beleuchtet. Ja, was habe ich rausgefunden? Letztendlich sehr viel Hoffnung machendes. Dr. Bradison hat ein Programm entwickelt, erstens, um auch gerade bei frühen Alzheimer-Erkrankungen einen Stillstand der Erkrankung zu bewirken. Er hat ein wirkliches, sehr strukturiertes Protokoll für die Diagnostik, aber auch für die Therapie entwickelt. Er geht bestimmte Punkte ab, weil das ApoE-Gen, das muss man wissen, kodiert für ein Lipoprotein. Lipoproteine, wir wissen ja, Lipoprotein kennen wir alle, zum Beispiel das LDL ist ein Lipoprotein, das HDL, was jeder aus seinem Blutbild kennt. Fette können einfach nicht in wässriger Lösung transportiert werden, deswegen sind die meistens an Proteine gekoppelt. Und das ApoE4 kodiert eben auch für ein Lipoprotein. Und ein bestimmtes Lipoprotein, was unter bestimmten Voraussetzungen, das ist das Interessante, eben zu einem verfrühten Alzheimer führt, aber auch zu anderen Erkrankungen. Also ApoE4 wird mit MS diskutiert, in dem Zusammenhang, mein Vater ist an MS verstorben. Ich habe jetzt wissentlich keine Alzheimer-Erkrankten in der Familie, aber eben halt Herz-Kreislauf und Multiple Sklerose. Und da gibt's einfach sehr viele Interaktionen mit dem Fettstoffwechsel. Wenn, ich sage jetzt mal, eine genetisch nicht korrekte Lebensweise verfolgt wird, ja, das ist ein riesiger Begriff, da könnten wir jetzt schon drüber sprechen, aber um das mal ganz klar zu sagen, es gibt eine hohe Prävalenz von ApoE4-Genträgern in Nigeria. Da hat fast jeder das ApoE4-Gen. Und letztendlich glaubt Bradison und glauben auch einige Evolutionsbiologen, dass das ApoE4-Gen das ursprüngliche ApoE-Gen war, von dem sich das E2 und das E3, das sind quasi die Nicht-Risikogene, abgespalten haben vor 80.000 bis vor 20.000 Jahren. Das ApoE4-Gen hat den Vorteil, dass es Proteine kodiert, die auch für das Immunsystem sinnvoll sind. Also es ist nicht nur alles schlecht, wenn man ApoE4-Genträger ist. Man hat einen erhöhten Schutz vor schwer verlaufenden Infektionen, vor Sepsis, vor Tumorerkrankungen, aber bei nicht adäquater Lebensweise eben auch im erhöhten Alter das Risiko für eine Alzheimer-Erkrankung. So, und also was habe ich herausgefunden? Letztendlich, es gibt Hoffnung. Das ist mal ganz wichtig, finde ich. Ja, also gerade, wer mit solchen Snips konfrontiert wird und dann denkt, um Gottes Willen, ja, das ist jetzt das Ende. Nein, es gibt tatsächlich Hoffnung. Es gibt Menschen, die unglaublich viel schon erforscht haben. Man muss dieses Wissen weitergeben, das ist auch mein Ansinnen, das in Deutschland hier auch irgendwann mal vielleicht aufzubauen, so etwas Ähnliches wie Bradison gemacht hat, weil ich glaube, mit dem, was auf uns zukommt, mit so vielen Alzheimer-Erkrankten auch in Zukunft, man muss hier eigentlich jetzt schon laut losschreien und sagen, Leute, lasst euch testen und guckt, dass ihr, wenn ihr positiv seid, positiv getestet für das Gen, dass ihr dann dementsprechend euren Lebensstil umstellt. Was nicht immer so einfach ist, aber wir können das Risiko ganz, ganz stark reduzieren, an einem Alzheimer, Most Alzheimer zu erkranken. Und auch ganz wichtig, wenn tatsächlich schon eine Vorstufe vorhanden ist, so eine sogenannte Mild Cognitive Impairment, so eine Art, ja, kann man schon sagen, Einschränkung der Kognition mit beginnender Vergesslichkeit zum Beispiel, ist halt tatsächlich auch noch ein Verlauf der Erkrankung zu stoppen. Also das sind wichtige Informationen, die kann man eigentlich gar nicht genug in die Welt posaunen, umso trauriger ist es, dass es eben noch nicht weiter bekannt ist. Ja, also das sind ja auch nicht Erkenntnisse von mir. Ich bin jetzt nur so, sag ich mal, Spokesperson. Ich bin so eine Art Sprachrohr vielleicht. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass das auch hier über Neurologen in Deutschland weitergegeben wird, weil nichts ist schlimmer, als einem Menschen zu sagen, auch mit vielleicht mit einer familiären Alzheimer-Problematik, naja, dann ist das halt so, dann sind es die Gene. Genau das ist es eben nicht, sondern wir können ganz viel tun.
Genau, und häufig ist es ja so, dadurch, dass sich Ärzte oder auch andere Therapeuten in diesem Feld noch nicht auskennen, auch vor allem mit diesen SNPs, vor allem mit dieser ganzen Genetik-Sache, und viele sagen, ja, das ist irgendwie Humbug, das ist kein Humbug. Mhm. Und häufig dann einfach die Meinung vertreten wird, nur weil ich es noch nie gehört habe, weil ich nicht geschult darin bin, direkt eher so erstmal so ein Nein zu sagen. Und das hört man leider immer wieder oder immer häufiger auch von Neurologen. Deswegen hier auch so der Appell, auch von meiner Seite, sich wirklich damit zu beschäftigen. Das ist kein Humbug, sondern man darf sich hier Wissen aneignen. Und wenn man dieses Wissen sich angeeignet hat und das Ganze versteht, dann macht das auch total Sinn. Und das sehen wir auch immer wieder bei Menschen, die sozusagen Step by Step in diese ganze Epigenetik, Genetik, funktionelle Medizin reinwandern, dass sie sagen, wow, warum habe ich das die letzten Jahre nicht gemacht und warum habe ich davor die Augen verschlossen? Ja. Und das ist einfach so, so wichtig, ja. Ich möchte nochmal auf eine Sache eingehen. Wir sprechen ja praktisch gerade über den ApoE-SNP und vor allem, dass dadurch sozusagen Alzheimer ausgelöst werden kann. Das ist eine Form von Demenz. Es gibt ja auch noch andere Formen von Demenz, wie zum Beispiel vaskuläre Demenz oder auch andere Demenzen, die zum Beispiel auch durch Entzündungen im Gehirn, über chronische Entzündungen im Gehirn über längere Zeit oder zum Beispiel über in Anführungsstrichen Diabetes im Gehirn ausgelöst werden. Marc, kannst du dazu ein paar Worte sagen, damit wir das so ein bisschen differenziert betrachten, also Alzheimer und andere Demenzarten?
Genau, es gibt auch das ist, was Bradison eigentlich sehr stark voneinander abgrenzt, also verschiedene Alzheimer-Formen. Es gibt tatsächlich den ApoE, 4 Alzheimer-Typ. Es gibt aber auch den inflammationsbedingten, also chronische Entzündungen, wie zum Beispiel toxische Belastungen, Toxine wie Aluminium, aber auch chronische Erreger, Toxoplasmose, Borrelien. All das kann eben zu einem Alzheimer führen. Dann den Typ 3 Diabetes, den du angesprochen hast, wo wir halt eine starke Beeinträchtigung halt auch des Zuckerstoffwechsels haben, Insulinresistenz der Nervenzellen. Und beim ApoE4 ist es noch nicht ganz genau klar, was genau jetzt dazu führt, dass dieses Protein zu einer, ich sag mal, Verklumpung der Tauproteine führt und auch dass die Beta-Amyloid-Plaques nicht mehr abgebaut werden. Man geht davon aus, dass das ApoE4-Lipoprotein verstärkt VLDL, also diese, sag mal, ganz kleinen Formen von LDL-Partikel ins Gehirn schleust. Das heißt, da haben wir auch schon mal eine Verbindung zur Ernährung und zur Leber beispielsweise, was man machen kann. Also das sind Patienten, die in der Regel auch erhöhte Cholesterinwerte haben, erhöhte oxidierte LDL-Werte haben, die sich eben nicht nur im Bereich des kardiovaskulären Systems zeigen, sondern halt auch im zentralen Nervensystem. Und wir müssen natürlich es gibt auch Mischformen. Es gibt auch Patienten, die haben ApoE4 und die haben noch eine Insulinresistenz oder die haben vielleicht noch eine Toxoplasmose. Also es ist ja nicht so wie im Lehrbuch, wenn man Patienten vor sich sitzen hat, die immer nur einen Typ haben. Ne? Aber sicherlich ist Alzheimer die häufigste Demenzform und dann gefolgt von der vaskulären Demenz, wo wir natürlich chronischen Sauerstoffmangel durch Blutungsstörungen haben und was eine andere Ursache hat. Aber von der Genetik her wissen wir einfach, das hohe Risiko eben mit dem ApoE4-Gen, wenn nicht, und das ist ja eben das Schöne, wenn nicht frühzeitig eben die Handbremse gezogen wird und bestimmte Lebensstiländerungen eingeführt werden. Und die sind gar nicht so, ich sag mal, überraschend, wenn man sowieso weiß, okay, Ernährung muss stimmen, ja, die Fetternährung muss stimmen, Toxine ausleiten, es geht um Dinge wie Darmgesundheit, es geht um Dinge wie Meidung von, ich sag mal, Stress, viel Bewegung, viel, also Bradison sagt, 40 Minuten Bewegung für ApoE4-Genträger am Tag. Also das ist verordnet, ja, und dann, das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Und all das dient letztendlich den Hippocampus. Das ist der Ort im Gehirn, wo letztendlich Alzheimer seinen Anfang nimmt. In aller Regel, dass der geschützt wird vor weiterer Belastung. Und das ist, ich sage jetzt mal, so ein Pflege- und Schutzprogramm des Hippocampus, was bei jedem letztendlich, ja, egal ob man Genträger ist oder nicht, aber schon frühzeitig beginnen sollte. Und frühzeitig heißt zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Weil da sieht man schon Änderungen, gerade bei den ApoE4-Genträgern. Wenn man untersucht im Kernspenden, kann man da schon frühzeitig Ablagerungen sehen. Alzheimer ist nichts, was plötzlich mit 64 entsteht und huch, da habe ich es jetzt und vorher war alles top. Nee, das baut sich über Jahrzehnte auf. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Verständnis, dass man eben diese lange Vorlaufzeit hat, auch als Chance, gerade jetzt für jüngere Menschen. Die meisten jüngeren Menschen, die sich jetzt auch mit den modernen neuen Themen der Medizin beschäftigen, dass man sagen kann, okay, ihr habt alle Möglichkeiten, lange, lange gesund zu bleiben. Ja, mit dem Wissen, was wir heute haben.
Ja, definitiv. Also wir gehen mal gleich nochmal in die kleinen, in die einzelnen Interventionen so ein bisschen rein und gehen vielleicht da ein bisschen tiefer rein. Und wir sehen, ich sehe das ja genauso, wir haben mittlerweile so viel Wissen eigentlich, welchen Einfluss wir auf unseren Körper haben, dass wir Prävention wirklich oder tolle Prävention betreiben können. Vor allem aber, was wichtig ist in dieser Welt, ist meine Meinung, dass wir Dinge tun, die anti-entzündlich für unseren Körper wirken. Weil so viele Faktoren, die hast du gerade angesprochen, ja, die ganzen Schwermetalle oder Leichtmetalle wie Aluminium, ganzen Pestizide, Insektizide, die in so einem Körper drin sind, die wir alle messen können und auch unsere Mitochondrien schädigen und so weiter, die entzünden unseren Körper, lassen unseren Körper schneller altern, können zu Erkrankungen führen am Ende. Genau. Fangen wir doch einmal, du hast vorhin gerade Bewegung angesprochen. Das heißt, die Menschen, die ApoE, das ApoE-Gen haben, dürfen oder kriegen verschrieben 40 Minuten Bewegung. Das heißt, moderate Bewegung oder Fitnesstraining oder wie sieht das aus?
Ja, eine Mischung aus kardiovaskulärem Anteil von 20 Minuten und 20 Minuten Krafttraining. Ja, also beim Krafttraining geht es darum, dass man auch den Effekt der Myokine nutzt, also das, was wir wissen, was aus der Muskelarbeit entstammt, was wiederum Rückkopplung hat auf das Gehirn, das sind Botenstoffe aus den Muskeln. Natürlich geht es auch darum, die Knochen zu schützen vor Abbau und Muskelabbau, also die sogenannte Sarkopenie, die im Alter einfach einsetzt, wenn wir die Muskulatur nicht nutzen, aber halt täglich und nicht wie die WHO sagt, naja, 5 Tage die Woche mal so ein bisschen, sondern mit dem Programm kommen wir halt bei bestimmten Snips eben nicht so weit, sondern täglich. Und es geht darum, dass auch das kardiovaskuläre System angeregt wird. Also Bradison empfiehlt halt so eine gute Mischung. Und er sagt halt, okay, der eine macht Fahrradfahren, der andere macht Nordic Walking, je nachdem, je nach Fitnessstufe, je nach Level, ist das dann individuell angepasst. Aber regelmäßig muss es sein. Und letztendlich das, was wir alle, ich sage jetzt einfach mal, auch vor wenigen Jahrzehnten noch täglich hatten. Ja, also das ist ja, dass wir den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, ist ja eigentlich eine ganz neue, in Anführungsstrichen, Errungenschaft. Ne?
Ja, definitiv. Okay, Bewegung. Dann hast du auch den Fettstoffwechsel angesprochen. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptthemen. Unser Gehirn und unsere Nervenzellen bestehen aus Fett. Was können wir hier machen?
Ja, genau. Da ist es ganz wichtig, auf eine gute Fetternährung zu achten. Ja, das heißt, primär erstmal gucken, was fliegt aus der Küche raus, sind die Transfette. Mhm. Da gibt es ja auch mittlerweile, also auch schon Bewusstsein für mehr als vor 20 Jahren, als ich mich damit beschäftigt habe. Da gab es in der EU überhaupt gar kein Bewusstsein, überhaupt was sind Transfette, letztendlich alles hocherhitzte Fette, die für unseren Körper eigentlich nicht verwendbar sind, die sich aber trotzdem ablagern können in fettreichen Organsystemen, wie zum Beispiel das Gehirn. Das Gehirn besteht letztendlich nur aus Fettmasse. Und primär braucht das Gehirn DHA-Fettsäuren, die wir primär aus maritimem Ursprung, Algen, Fische, Grillöl und so weiter beziehen. weniger aus Leinöl, Rapsöl, das kann der Körper in der Menge eigentlich nicht umwandeln, oder nur unter großer Anstrengung, ATP-Verbrauch, Zinkverbrauch und so weiter. Und auch da spielen eine ganze Menge Snips eine Rolle, die viele Frauen vor allen Dingen haben, dass sie eben aus veganen Quellen, sage ich jetzt einfach mal, wenn es mal heißt, naja, ich will mal keinen Fisch essen oder ich will keine Fischöle zu mir nehmen, dann wird es schwierig, lässt sich auch ganz gut messen, im Omega-Matrix-Fettsäure-Status und so weiter, dass die Umwandlung von beispielsweise Leinöl, was tatsächlich eins unserer ganz Omega-3-reichen Fette ist, oder auch Rapsöl, die Umwandlung eben in das, was das Gehirn braucht, nämlich das DHA und im Zweiten dann auch das EPA, nicht gewährleistet ist. Also da kann man sich einfach mal ein Bild machen über die eigene Ernährung durch eine Fettsäurenanalyse. Ja. Dann wieder Transfette weglassen, die guten Fette. Bei den gesättigten Fetten ist das bei der ApoE4-Genträger so eine Sache. Auch da müssen wir ein bisschen zurückschrauben. Es gibt aus der Keto-Bewegung ja die Aussagen, auch gesättigte Fette sind alle ganz toll. Ja, mit Einschränkungen, wenn wir aber eben die gesättigten Fette alle ratzfatz ins Gehirn schleusen, ist es eben nicht so toll, und deswegen gibt es eine Einschränkung. Grundsätzlich wird aber auch zu einer ketogenen Ernährung geraten von Bredesen und von allen letztendlich großen Alzheimer-Forschern, die sich da auch in der Prävention einen Namen gemacht haben. Also eine Keto-Flex-Diät, sagt Bredesen, ist eigentlich das, wo wir auch aber dem Körper auch die Möglichkeit geben, aus der Ketose rauszukommen. Also wirklich, was es eigentlich immer gab, mal hat man eine Zeit lang ohne Nahrung mal auskommen müssen oder mit einer stark Fettstoffwechsel fokussierten Ernährung. Und dann gab es auch Phasen, wo man eben halt mehr Kohlenhydrate gegessen hat, da halt wirklich flexibel zu sein. Aber halt natürlich die Qualität ist entscheidend. Wie viel Pestizide führe ich zu mir? Wie viel ich sage jetzt mal auch andere belastende Stoffe aus konventioneller Tierhaltung. Eigentlich all das, was wir sowieso wissen, was gesunde Ernährung ausmacht, gilt auch gerade speziell für die ApoE4-Genetik. Ne? Mhm. Also da gibt es eigentlich außer dem Hinweis vielleicht, wenn man Carnivore leben möchte oder streng Keto oder Paleo, auf die gesättigten Fette ein bisschen Rücksicht zu nehmen, dass die eben nicht Überhand gewinnen. Ne?
Mhm. Vielleicht was ich ganz bedeutsam finde, weil viele Menschen auch immer wieder fragen, ja, ich nehme ja Leinöl ein als Omega-3-Öl, das reicht schon. Du hast es auch gerade erwähnt, in Leinöl ist vor allem halt Alpha-Linolensäure drin, und aus Alpha-Linolensäure kann unser Körper halt wenig EPA und DHA bauen. Die restlichen Omega-3-Fettsäuren oder eine der Omega-3-Fettsäuren, die ganz, ganz wichtig sind für unser Gehirn. Genau. Und deswegen vor allem natürlich, das finden wir in Fischöl, aber hier dürfen wir auf gute Qualität achten, nicht zu stark oxidiert. Richtig. Auch beim Leinöl, wenn ihr euch Leinöl gönnt, auch hier nicht so stark oxidiertes Leinöl, weil wenn man so in einen Bioladen guckt und sich Leinöl kauft, sieht man häufig, okay, das kann eigentlich nur oxidiert sein, ja, oder stark oxidiert sein, und von daher eher raten wir hier auch immer zu Leinöl, was sozusagen frisch ist oder zum Beispiel sauerstoffunabhängig gepresst wird, also Sauerstoffausschluss. Ja.
Da gibt es auch wenige Ölmühlen, die das können. Ja. Ich habe mich auch sehr lange mit den Arbeiten von Frau Dr. Budwig, vielleicht sagt der eine oder andere, kennst du vielleicht noch aus der Literatur, beschäftigt. Leinöl, wenn es ranzig schmeckt, wenn die Leute sagen, dann ist es gekippt. Ja, und das kippt sehr schnell. Das ist halt so roh, reaktiv. Überhaupt die Omega-3-Fettsäuren, die müssen sehr schnell verarbeitet werden, geschützt werden vor Fettsäuren und so weiter. Und ganz wichtig ist eben halt auch, wenn man einen Fokus legt auf eine Fetternährung oder da was machen möchte für sich, immer auch auf Carnitin zu achten. Ohne Carnitin können Fette überhaupt nicht in die Zelle hineingeschleust werden, schon gar nicht in die Mitochondrien, wo sie eigentlich dann auch verarbeitet werden. Ich sehe halt sehr häufig gute Fettwerte in den Omega-3-Stati der Patienten und dann null Carnitin. Ja? Mhm. Und deswegen, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle, unabhängig jetzt vom ApoE4-Gen, aber Carnitin ist einfach so ein Schleuser, die Fettsäuren alleine haben es einfach sehr schwer, über die Zellmembran zu gelangen. Ne? Deswegen sprechen wir über Carnitin.
Ja. Und der Vorteil, wenn ihr natürlich diese ganzen Öle einnehmt, die Fette einnehmt, auch die ganzen Zellmembranen, unser Körper ist ein Wunderwerk aus 50 Billionen Zellen, bekommen sozusagen Futter und auch unsere Mitochondrien, weil die ja auch eine gute Membran brauchen. Also da tut man nicht nur der Alzheimer-Demenz sozusagen was Gutes, sondern auch den anderen Körperzellen, beziehungsweise hängt das ja miteinander zusammen. Ja, gut, jetzt haben wir sozusagen die Fette. Spielt dann auch antientzündliche Ernährung auch eine Rolle, zum Beispiel bei Demenzprävention?
Unbedingt, unbedingt. Ja, durch die Auswahl der Nahrungsmittel einfach ein hoher Gemüseanteil. Ja, das heißt, wir kriegen ja die ganzen Polyphenole nicht. Wir kriegen die einzeln extrahiert, vielleicht in ein paar Kapseln, aber es ist noch lange nicht alles erforscht, was zum Beispiel in einem Apfel alleine steckt oder in einem Brokkoli-Strunk oder. Also der Großteil der Ernährung sollte pflanzenbasiert sein, das heißt nicht vegan, sondern pflanzenbasiert, also 80% Gemüse und eine Handvoll Obst. Ja, wir haben das Problem mit Fruchtzucker bei den Leuten, die eben viel, ich sag mal, Obst zu sich nehmen, dass sie eben dann auch eine Fettleber bekommen können auf Dauer. Deswegen, also Gemüse ist eigentlich für die Darmflora so wichtig, ja, für die gesamten sekundären Pflanzenstoffe. Ja. Das muss, glaube ich, auch gerade in Deutschland, was jetzt so nicht so hat mit Gemüse. Ich war jetzt 3 Wochen in Südostasien unterwegs und muss sagen, eine Freude, ja. Diese Gemüseauswahl, das Frische, das ist aber nicht nur in Südostasien, das ist ja schon auch jenseits der Alpen so. Also ja, da müssen wir eigentlich erstmal wieder hinkommen, ja, dass wir so viel Gemüse zu uns nehmen. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Gut, also wir haben Bewegung, wir haben die Fette, wir haben jetzt sozusagen auch die Ernährung oder antientzündliche Ernährung. Auch hier kann man sich wirklich auch, ja, gibt es mittlerweile auch gute Möglichkeiten, sich zu informieren. Was bedeutet eigentlich auch antientzündlich? Du hast gerade angesprochen, Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, die antientzündlich wirken. Wie Kurkumin, Resveratrol, so welche Dinge.
Genau. Quercetin wäre auch zu nennen hier in dem Zusammenhang, ne? Was in roten Zwiebeln ist einer meiner ganz, ganz wichtigen, was immer wieder sagt, rote Zwiebeln so günstig und kann man überall reinwerfen, ne? Hoher, ja, Quercetin-Anteil, ja. Genau.
Ja, schön. Was gibt es denn noch für Punkte, die noch wichtig sind?
Ganz wichtig, der Schlaf. Also für die Pflege des Hippocampus oder des gesamten Gehirns und natürlich des gesamten restlichen Organismus, wir reden jetzt heute so über das Gehirn, Schlaf. Schlaf ist nicht debattierbar, nicht verhandelbar, sage ich immer. Und das ist auch das, was ich mit Patienten als erstes versuche zu regulieren. Weil diese Zeit, diese 7-8 Stunden, die wir quasi nutzlos verbringen, in Anführungsstrichen, kann man wirklich für sich als Therapeutikum einsetzen. Und so sollte es auch sein. Und da geht es erstmal um eine Schlafdiagnostik letztendlich häufig. Ne? Weil die meisten schlafen nicht gut, wenn man mal fragt. Naja, wenn ich frage, wie schlafen Sie? Ja, okay. Ja, also da weiß man schon, okay, es ist nicht gut. Und man kann ja wirklich in die Analysen gehen, mit dem Ura-Ring zum Beispiel, den ich habe. Ja, ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, ein bisschen zum wirklich Schlaflabor. Um herauszufinden, habe ich vor allen Dingen 2 wirklich wichtige Schlafphasen in ausreichender Menge. Einmal die Tiefschlafphase und einmal die REM-Phase. Beides sind ganz wichtige Regenerationsphasen für das Gehirn. Da wird aufgeräumt, da haben wir eine Reinigungsmüllabfuhr, das sogenannte glymphatische System, was nur dann aktiv wird, wenn wir eben in der Tiefschlafphase ausreichend lange verharren. Und ausreichend lange sind ungefähr 2 Stunden der Nacht. Ja, wir gehen ja in 5 Zyklen durch den Schlaf und additiv sollten es 2 Stunden Tiefschlaf sein, ungefähr auch 2 Stunden REM-Schlaf. Der Rest sind Wachphasen, von denen wir oft nichts mitkriegen, oder Leichtschlaf. Aber für die Regeneration, auch für das Gedächtnis, für die Entgiftung, ja, also das sogenannte glymphatische System, sind die Schlafphasen essentiell. Und da ist es tatsächlich so, dass bei vielen, vielen Menschen eben, wenn man mal nachmisst, nicht ausreichend vorhanden ist. Also Tiefschlafmangel oder REM-Schlafmangel, das kann an Medikamenten liegen, die eingenommen werden. Psychopharmaka zum Beispiel haben häufig den Effekt, dass der REM-Schlaf reduziert ist. Oder auch einfach, wenn man die Patienten fragt, wie stehen sie morgens auf, sind sie fit? Ja, natürlich bin ich auch nicht jeden Morgen gleich fit. Jetzt hatten wir eine Sturmnacht hier, also hier hat alles gewackelt. Aber normalerweise, ja, stehe ich auf und dann stehe ich auf und sage, ja, also ich fühle mich ausgeruht. Und wenn das nicht der Fall ist, sollte man spätestens dann nachgucken oder wenn man eben mit einer Apple Watch oder mit einem Ura-Ring oder sonst wie misst, kann man ja sich wirklich ein ganz gutes, gut schnell auch ein Bild machen über die Schlafphasen. Da wird ja auch oft noch die Herzratenvariabilität gemessen. Dann wird oft noch der Blutdruck gemessen und auch Puls etc. Also man kriegt schon viele, viele Informationen und aus denen kann man wirklich was machen. Weil der Schlaf ist, wie gesagt, so wichtig. Ja, ohne Schlaf geht's nicht. Da können wir uns noch so gut ernähren, noch so viel Sport machen. Wenn der Schlaf nicht stimmt, stimmt das gesamte Gebäude nicht.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, super. Gut, fehlt uns noch ein wichtiger Aspekt, den du noch gerne ansprechen würdest?
Ja, Gehirntraining. Ah. Tatsächlich ist es so, und zwar ist das auch so ein bisschen, was mich dann hinterher noch bewogen hat, ich war ja immerhin schon 50, dass ich gesagt habe, Mensch, was kannst du machen, was dich wirklich noch herausfordert in deinem Leben, geistig? Und habe ich gesagt, ich studiere jetzt noch Medizin. Ich glaube, ohne, ganz ernst, ohne das ApoE4-Gen hätte ich gedacht, oh, aber da habe ich gedacht, Mensch, wenn du wirklich immer was machen möchtest, was dich an deine Grenzen bringt, und das tut es, ich bin mittendrin jetzt, stehe kurz vor dem ersten Staatsexamen. Ich muss sagen, ich habe ja schon mal ein Studium gehabt im ganz anderen Bereich, aber es ist noch was ganz anderes, Medizin. Und was mich auch trotzdem mit sehr viel Freude erfüllt, aber trotzdem auch sehr viel Anstrengung beinhaltet. Und Gehirntraining heißt eben nicht Sudoku oder heißt nicht irgendwas, was mich nicht herausfordert. Training ist auch wie im Sport Herausforderung, dass man wirklich auch manchmal schreit und flucht und sagt, ich schaffe es nicht und dann trotzdem seine Grenzen überschreitet. Genauso wie Sporttraining eben nicht eine Runde mit dem Block mit dem Hund ist, sondern wirklich seine Muskulatur wirklich jeden Tag herausfordert. So ist es mit dem Gehirn auch. Und das muss ja nicht unbedingt das Medizinstudium sein, um Gottes Willen. Ja, es kann vielleicht sein, eine Sprache, die man mal lernen möchte, ja, wo man aber auch dran bleibt und nicht nach den Touristenworten dann aufhört. Oder ein Musikinstrument. Also irgendwas, wo man sagt, Mensch, hier muss ich mich hinterklemmen und es ist was, was mich herausfordert. Und ich glaube, da findet jeder was für sich. Und das ist für das Gehirn. Dünger, ja, also und es ist auch so, man baut nicht ab, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig und man merkt nach einer Zeit, das Gedächtnis verbessert sich, die Merkfähigkeit wird besser, man kriegt mehr Verknüpfungen, also auch in einem höheren Lebensjahrzehnt, sage ich jetzt einfach mal, funktioniert das noch und ist einfach eine Trainingssache.
Okay, super. Ja, ich glaube, jetzt haben wir ganz viele Dinge angesprochen. Ein wichtiger Aspekt ist höchstwahrscheinlich auch noch Entgiftung, oder?
Ja, da können wir natürlich auch nochmal, könnte man auch mal 4 Stunden selber drüber reden. Und auch da legt Bradison einen ganz großen Wert auf verschiedene, auch natürliche Gifte, Mykotoxine zum Beispiel, ja, das ist ein Riesenthema. Auch wie weiß ich es nach, wie leite ich es aus? Wir haben das Thema, was du angesprochen hast, Schwer- und Leichtmetalle, Pestizide. Wir haben auch das Thema, ja, auch Spike-Protein haben wir mittlerweile auch als Thema zusätzlich, ne, was auch Wirkung hat aufs Gehirn. Also Entgiftung ist sicherlich eins der großen Herausforderungen, wo man auch immer auch eine Fachkraft zu braucht. Ne? Also ja. Hirntraining kann man machen, kann man selber machen, Sport kann man selber machen. Aber die Entgiftung, da braucht man einen Fachmann für, der weiß, erstens, wie weiß ich was nach, das ist wichtig, und wie kriege ich das Zeug raus. Und das Gehirn hat normalerweise eine Blut-Hirn-Schranke, die auch intakt sein sollte, aber bei ApoE4 häufig eben nicht mehr intakt ist oder auch bei HBS-Traumata und oder nach chronischen Infektionen nicht mehr intakt ist. Und da muss man eben ganz, ganz sorgfältig vorgehen, wenn man sich an dieses Gebiet heranwagt.
Super. Ich glaube, jetzt haben wir viele Dinge besprochen. Ich glaube, über Entgiftung könnten wir wahrscheinlich ewig lang sprechen.
Ja, ein riesiges Thema.
Da können wir Stunden sprechen. Wenn du jetzt halt, 3 Tipps hättest, die du für die Menschen hier draußen noch hättest, für die allgemeine Gesundheit, nicht jetzt speziell auf Demenz, sondern auch für die allgemeine Gesundheit, welche wären das?
Allgemeine Gesundheit würde ich sagen, tatsächlich der Schlaf. Ja, der Schlaf kümmert euch um euren Schlaf, kümmert euch um Dunkelheit, ja, im Schlafzimmer, ganz wichtig, Handy weg, das ist wirklich, die Dunkelheit führt dazu, dass überhaupt unser Schlafhormon ausreichend ausgeschüttet wird, das Melatonin, was einen ganz, ganz wichtigen auch Antitumoreffekt hat, wie man heute weiß. Das ist ja nicht nur, wir reden jetzt über neurologische Erkrankungen, aber es ist ein ganz, ganz weites Feld. Und ich glaube, dass der Schlaf bei vielen Menschen zu kurz kommt und zu wenig geschätzt wird. Also da kann man erstmal gucken, was man da verbessern kann. Also wie gerade Licht aus, frühzeitig ins Bett, auf 8 Stunden Ruhezeit achten, abends kein Stress, abends kein Sport, nicht mehr spät essen. Das sind solche Dinge, die man einfach für einen guten Schlaf tun kann. Das ist, glaube ich, wenn man das für sich schon umsetzt, da hat man viel erreicht. Ich musste das auch mit 2 kleinen Kindern und so weiter, ja. Praxis und so weiter. Also es ist ja auch nicht so, dass das mein Leben immer so einfach ist. Jeder hat ja seine Bedingungen, die oft auch querschießen. Aber ich glaube, dass wir mit dem Thema Schlaf ganz, ganz viele Dinge im Schlaf erledigen.
Ja, super. Und hast du noch 2 andere Tipps?
2 andere Tipps, tatsächlich in Bewegung bleiben. Das muss nicht immer die 10.000 Schritte am Tag sein, aber irgendwas machen, körpereigene Übungen. Auch mein Thema, weil ich bin von Hause aus stinkend faul, was Sport anbelangt. Ich musste das auch erst lernen. Aber auch da, das ist so, ich sage jetzt mal, Motivation, das ist, wenn die Motivation nicht da ist, Motivation ist so ein bisschen nice to have, ja, aber da geht's ums Disziplinieren, ja, wirklich wie Zähne putzen, täglich duschen, die Zeit sich einplanen, anders geht's nicht, auch in meinem Alter, ich muss mir die Zeit, diese 40 Minuten täglich einplanen, sonst ist der Tag wieder vorbei und ich mach's nicht, und das geht mit guter Planung und nach einer Zeit will man's gar nicht missen. Ich glaube, das ist auch was jeder für sich machen sollte, unabhängig, wie gesagt, von irgendwelchen Snips, die man hat. Und der dritte ist tatsächlich Stressabbau, Stress rausnehmen. Ich glaube, Stress führt zu ganz vielen Entzündungen. Natürlich über Ernährung können wir ganz viel antientzündlich machen, aber Stress, Stresserkrankungen, hoher Blutdruck, Depression, Angststörungen, all das sind die Dinge, die uns ja auch nicht erst seit Corona ständig beschäftigt, auch in den Praxen, sondern das nimmt bei den Kindern so erschreckend zu. Ich sehe es bei meinen Kindern in der Klasse und wie viel Stress da schon drin ist. Und ich glaube, ein gesunder Umgang mit Stress ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da hilft uns natürlich auch Schlaf, da hilft uns Sport. Aber manchmal ist Meditation zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, einfach auch Rückzug, Zeit für sich selbst. Und ich glaube, dass Stress ein wirklich ganz hoher Faktor ist für die ganzen Entzündungserkrankungen, die wir haben.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, super. Liebe Kira, schön, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Was wir noch nicht so wirklich erwähnt haben, ist ja, dass du ganz, ganz viele Bücher schon geschrieben hast, ganz tolle Buchautorin bist. Und hier an dieser Stelle kann ich sehr empfehlen, euch mal durchzuklicken bei der Kira, auch auf der Homepage, beziehungsweise Kira einfach mal zu googeln und Kira Kaufmann und die Bücher sich anzuschauen. Auch über dieses Thema Gene zum Beispiel hast du ein Buch geschrieben über die SNPs. Also von daher, wir werden alles da unten verlinken und ihr könnt einfach mal reinklicken, aber ihr könnt auch googeln. Da findet ihr von der Kira ganz, ganz viele Dinge. Kira, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Ja, super, danke dir. Ciao.
Tschüss.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.hillversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik.